HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen, Hannes Jenecke. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, du bist ja sonst in der Welt viel unterwegs und machst jetzt hier nicht nur eine Zwischenlandung, sondern bist jetzt häufiger in Hessen. Hat das einen Grund?
Meine Mutter lebt hier kurz außerhalb von Frankfurt, Schwalbach, und die ist im Rollstuhl seit einem Schlaganfall vor 2,5 Jahren, und ich komme halt so oft ich kann und bespaße sie, so gut ich das hinkriege.
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass du bespaßen kannst. Du bist ja jetzt nicht alleine verantwortlich für deine Mutter. Du hast noch 2 Geschwister.
Ich habe 2 großartige Geschwister, einen Bruder in Köln, der malt, meine Schwester in Mainz, Krankenschwester in der Palliativmedizin, und wir machen das so turnusmäßig. Jetzt dieses Wochenende hat meine Schwester zum Dienst. Da komme ich, und mein Bruder eröffnet eine Ausstellung. Also wer jeder, der Zeit hat, kommt. Das läuft großartig.
Das klappt ja nicht so in jeder Familie.
Dazu sagen, wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, polnisches Pflegepersonal zu haben. Wir haben 2 großartige alternierende Polinnen, die meine Mutter pflegen, weil sie halt tatsächlich Pflegestufe 3 ist. Ohne die ging das gar nicht. Da hätten wir sie in ein Heim stecken müssen. Das werden wir tunlichst vermeiden, solange das irgendwie geht.
Wenn du an deine Mutter denkst, jetzt ohne Rollstuhl, was sind die Worte, die Bilder, die Gerüche vielleicht, die Gedanken, die dann so hochkommen, wenn du an deine Mama denkst?
Also Gerüche sind immer italienische Küche. Also mütterlicherseits ist die Familie ursprünglich aus Korsika. Und bei uns wurde immer sehr viel italienisch gekocht. Meine Mutter machte die beste Pizza, die besten Cannelloni, die beste Lasagne. Das ist immer das Erste, so küchenmäßig. Dann war meine Mutter Musikerin. Also es wurde immer irgendwie und irgendwo am Klavier herumgeklimpert. Sie hat auch zum
Pianistin
zu Hause unterrichtet. Und ansonsten komme ich aus einer Gott sei Dank sehr intakten Familie. Mein Vater war der klassische 50er, 60er Jahre Workaholic, wenig zu Hause. Der Laden geschmissen wurde von meiner Großmutter, Nonna genannt, meiner Mutter, meiner großen Schwester. Also ich habe das Glück gehabt, als Mann mit lauter Frauen groß zu werden oder auch erzogen zu werden.
Ich glaube, das ist das Beste, was den Jungs passieren kann.
Ich glaube
tatsächlich, dass Männer, die von Frauen erzogen werden, in so einem Frauenhaushalt andere Männer sind, dass sie doch noch mal emotionaler sind und offener sind, oder?
Das sind doch diese gefürchteten Frauenversteher. Also, ich finde das ja toll, wenn man nicht mit überdosiertem Testosteron groß wird. Ich glaube, das ist sehr gesund.
Hannes Jenecke, der Mann, der die Frauen natürlich mag, wenn sie mit ihm vor der Kamera stehen, aber der eben auch von tollen Frauen innerhalb der Familie geprägt wurde. Hannes Jenecke ist heute mein Gast des Tages im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich geht's weiter. Hannes Jenecke sitzt mir mit verschränkten Armen gegenüber. Wäre ich jetzt jemand, der Körpersprache interpretiert, was ich natürlich nicht mache beim HR3 Sonntagstalk, würde ich mich ein bisschen wundern und frage dich also, lieber Hannes, fühlst du dich wohl?
Total, Mann. Ich darf halt nicht so weit weg vom Mikro.
Ja, die Stühle sind unbequem, oder?
Ich bin richtig für mein Genuschel und für mein Schnellsprechen.
Ah, Mensch, Mensch. Was ist denn mit der Sprachschulung?
Du hast auch gerade mit verschränkten Armen.
Ja, ich habe den so nachgemacht.
Also ich mache jetzt die Arme mal auseinander, greife zum Kaffee. Das könnte nicht besser sein.
Sag mal, musst du als Schauspieler dann nicht auch deutlich sprechen?
Es kommt drauf an, auf der Bühne ist das eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Die Leute zahlen Geld, dass sie dich verstehen. Im Film finde ich es ganz falsch, so zu reden, weil es sofort eine gewisse Künstlichkeit bekommt. Ich finde Schauspieler, die oft eben vor der Kamera reden, als wären sie auf einer Bühne, finde ich unerträglich. Und alle meine Vorbilder von amerikanischen Vorbildern wie Al Pacino, James Dean, Robert De Niro, Brando, Sean Penn, die nuscheln alle. Und mein deutsches Idol, Götz-George, war berüchtigt für seinen...
Der Supernuschler.
Der war ja nicht nur Schnellsprecher, der war ja Schnellnuschler.
Ja.
Und er hat auch gesagt, er hat sehr klug darüber mal geredet und hat gesagt, wenn wir privat miteinander reden, du verstehst ja nicht jede Silbe. Man redet auch gleichzeitig und übereinander und trotzdem weißt du, was der andere sagt. Also dieses Abwarten, bis jemand fertig gesprochen hat, Endsilben sprechen, das führt zu einer Künstlichkeit, die ich einfach im Film falsch
mache. Da habe ich sehr, sehr viele Mails dazu bekommen, lieber Herr Jenecke, dass ich die Gäste manchmal in meiner etwas hektischen und euphorischen und empathischen Art, dann wie man es natürlich macht, wenn wir beide jetzt auch zusammen ausgehen würden und würden irgendwo einen Kaffee trinken, dann unterbreche.
Das ist völlig normal. Und zwischen mein absoluter Lieblings Regisseur Martin Scorsese animiert seine Schauspieler gleichzeitig
sehr
zu reden,
gut,
weil er sagt, es ist unrealistisch.
Ich möchte ihn kennenlernen.
Ich auch, ich will gerne mit ihm drehen.
Oh Mann, du bist doch schon so nah dran in Kalifornien. Call him. Ah, es gibt so Träume, die man dann immer noch so hat, ne, was man gerne mal machen
will. Solange ich seine Filme gucken kann, ist es ja schon gut.
Ach komm, jetzt sei doch nicht so bescheiden. Wenn er dich morgen anruft, sagst du, okay, Herr Rake, sorry, ich muss jetzt mal kurz den Set wechseln. Wir haben gerade gesprochen über deine Mutter, eine Pianistin, eine Frau mit furchtbar viel Energie und Liebe, ja. Ist jetzt in einer Situation nach einem Schlaganfall, in dem eine Körperseite nicht mehr funktionstüchtig ist und braucht die Hilfe der Kinder. Wie funktioniert das dann, wenn man sagt, so, Mama braucht Pflege und braucht Unterstützung. Wie ging das bei euch?
Also wir haben zunächst mal, wir sind ja ein unfassbar reiches Land, aber offensichtlich nicht in der Lage, wirklich Altenpflege zu organisieren. Insofern sind das Hunderttausende von osteuropäischen Pflegekräften, die dieses System überhaupt irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Wir haben uns als allererstes eine Polin engagiert. Mittlerweile sind es zwei, die sich jeweils im 4-Wochen-Rhythmus abwechseln.
Das heißt, die wohnen dann auch mit im Haus?
Die wohnen
dann
dort. Wir haben das Haus, also die Wohnung auf Rollstuhltauglichkeit umgebaut, sodass es also quasi barrierefrei ist. Wir haben das ehemalige Arbeitszimmer meines Vaters zu einem Schlafzimmer gemacht. Dort leben diese Polin. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Und ich finde es unfassbar, dass wir Pflegepersonal, entschuldige, so beschissen bezahlen, dass die sozial auch gar nicht anerkannt werden. Also wer Altenpfleger ist oder Erzieherin oder Krankenhaus,
und dann noch selber eine Familie.
Das ist ja weit unter dem IT-Techniker, Kfz-Mechaniker. Ich finde es absolut peinlich, dass Deutschland nicht in der Lage ist, da irgendwie mal diese Berufe aufzuwerten.
Warum gucken so viele weg beim Thema Pflege, Krankenpflege, Altenpflege?
Das ist ja nur in Deutschland so. Fahren wir nach Skandinavien. Selbst die USA haben ein unglaubliches Pflegesystem. Mhm. Auch ein bezahlbares Pflegesystem. Also das ist eine deutsche Unart. Ich weiß nicht, wo das kommt. Die Schweiz hat ein besseres System, die Österreicher ein besseres System. Also von Schweden, Dänemark, Skandinavien gar nicht zu reden. Das ist eine gute Frage. Wir sind, glaube ich, ein Volk von begeisterten Mechanikern, Autofreaks, Fußballfanatikern. Also offensichtlich gibt es Themen, die uns einfach wichtiger sind.
Gab es denn die Überlegung zu sagen, okay, wenn die Mutter das jetzt nicht mehr schafft im eigenen Haus, im eigenen Haushalt, wo sie ja bisher völlig autark und selbstständig auch zurechtkam, sich selbst zu versorgen, die Entscheidung, wir holen uns keine Pflegekräfte ins Haus, sondern wir geben sie ins Pflegeheim?
Das kann irgendwann kommen. Meine Mutter ist jetzt 86. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann nicht mehr zu Hause machbar ist. Wir haben uns schon gewisse Einrichtungen angeschaut. Da gibt es ja gerade in Frankfurt ein paar wirklich tolle. Wir denken da schon perspektivisch. Wir machen das, solange es irgendwie geht, in ihren eigenen vier Wänden. Und wenn es nicht mehr geht, werden wir eine schöne Einrichtung suchen.
Und was hat sich für dich verändert?
Man denkt mehr über die Endlichkeit nach. Mütter sind ja immer da. Mhm. Also ab deinem fünften, sechsten Lebensjahr ist Mama einfach da. Und als 20-Jähriger ist die einfach da, als 40-Jähriger. Jetzt merkst du gerade, wo der Vater gestorben ist, die ist nicht ewig da. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, möglichst viel Zeit mit dir zu verbringen.
Heute an diesem heißen Sommersonntagmorgen verbringt Hannes Jenicke seine Zeit, seine kostbare Zeit, nicht mit seiner Mutter, die hier in der Nähe von Frankfurt lebt, sondern er ist bei uns hier beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin heute euer Sonnenschutzfaktor 50, ja, also für alle, die keinen Sonnenbrand kriegen wollen, schön hr3 Sonntagstalk weiterhören. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute der Schauspieler und Autor Hannes Jenicke. Und Hannes, deine Mutter lebt ja in Schwalbach, hier in Hessen, gleich bei Frankfurt um die Ecke. Du und deine Geschwister, ihr pflegt sie, das schon seit einiger Zeit. Sie hat einen Schlaganfall. Und die Frage ist, wie hat euch das als Familie, wie hat sie sich dadurch verändert?
Meine Mutter seit 53 war so ein laufender, aufgezogener, kleiner Energiemarschierer. Also die hatte eine unglaubliche, die rannte, die konnte gar nicht laufen, die rannte auch Treppen. Das ist für sie ein Rieseneinschnitt. Mhm. Nun hat sie den Schlaganfall meines Erachtens auch bekommen, weil sie versucht hat, meinen dementen Vater zu Hause zu pflegen. Hat sich dabei, glaube ich, sehr übernommen.
Der lebt ja leider nicht mehr.
Der ist letztes Jahr gestorben und natürlich nach 60 Jahren Ehe sitzt du dann vor einem gewaltigen Krater. Aber in Anbetracht der Tatsache kann ich nur sagen, sie hat sich echt stabilisiert. Und es geht ihr in den Umständen entsprechend gut.
Also mental hat sie sich stabilisiert?
Sie ist im Kopf total klar. Mhm. Und im Sprachzentrum alles da, sie ist linksseitig gelähmt. Aber wir haben eigentlich Glück im Unglück und sie auch.
Jetzt hört man das ja immer mal von Freunden auch. Du erzählst das jetzt, so ein Einschlag in einer Familie und so eine Veränderung. Heißt aber eben auch, man ist dann ja plötzlich wieder in der Verantwortung.
Ja, das ist ein Kreislauf. Mhm. Ich meine, als ich klein war, hat meine Mutter mir die Windeln gewechselt und irgendwann dreht sich das um. Und das ist ja eigentlich auch was Wunderschönes. Ich meine, das ganze Leben läuft in Kreisläufen und irgendwann machst du genau das, was deine Eltern für dich getan haben, wenn du Glück hattest.
Nutzt man die Zeit, wenn man weiß, das Leben ist endlich, so hast du es ja eben formuliert, und spricht vielleicht nochmal die Lebensthemen an und geht nochmal anders aufeinander zu?
Oder? Ja, also meine Mutter war immer ein sehr offener Mensch und auch ein sehr kommunikationsfreudiger Mensch. Im Gegensatz zu den Vätern sind die ja viel kommunikativer. Und mit meiner Mutter ist es eine Mischung aus, wir reden über die alten Zeiten. Immer wenn es unangenehm wird, kann sie sich lustigerweise nicht erinnern. Ich lasse mir wieder Klavierstunden geben von ihr. Ich habe mit 11 aufgehört, dummerweise. Und weil ich halt sehr viel Zeit mit ihr verbringe und sie immer noch übt, trotz einer weitestgehend gelähmten linken Hand, lasse ich mir jetzt Klavierstunden geben. Das ist total lustig. Sie ist auch unheimlich streng und sagt, geh da runter vom Pedal und lass die linke Hand nicht liegen. So spielt man das nicht. Das ist wunderbar.
Also wir haben, und sie kann was zurückgeben auch, ne?
Das macht ja auch Spaß, aber ich schiebe sie ganz viel in die frische Luft, weil sie ist natürlich als Rollstuhlfahrer, bist du in dem Alter fast Höhlenmensch. Und wir essen gerne zusammen und Also das ist bei uns so eine Mischung aus retrospektivem Leben, Reden und natürlich auch sie jetzt ihr es so schön machen, wie es irgendwie geht.
Jetzt wirkst du immer wie so ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, du kannst mich auch korrigieren, so der lonesome Schauspieler-Cowboy, der dann auch an diesem Ort ist, an jenem. Für die Dokumentarfilme bist du natürlich auch an vielen Orten unterwegs. Und macht das etwas mit dir, wieder so eingebunden zu sein in Familie? Du bist ja vielleicht auch früh weg von zu Hause.
Ich bin früh weg von zu Hause und immer wahnsinnig gern gereist. Und natürlich, diese Dokus kommen mir wahnsinnig entgegen. Ich, früher musste ich selber zahlen für meine Reisen, jetzt werde ich bezahlt fürs Reisen. Aber ich habe jetzt meinen Arbeitsstil nicht fürchterlich geändert, außer dass ich meine gesamte Freizeit jetzt quasi hier in Frankfurt verbringe. Mhm. Und wenn ich ein drehfreies Wochenende habe, wie jetzt gerade mit Dominik Graf in Stuttgart, dann komme ich hierher. Das ist ja keine Weltreise. Mhm. Schwieriger, ich mache gerade eine Doku für ZDF über Nashörner, die letzten Nashörner, Nashornhandel in Asien. Wenn ich dann in Afrika, Kenia, Mosambik, Zimbabwe, Vietnam bin, dann hat meine Mutter jetzt ein iPad seit einigen Jahren und schafft es tatsächlich mit ihrer einen Hand, da Mails zu tippen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Ich vermute mal sehr lange. Und das ist großartig. Dann mache ich irgendwo
so wie bei Trump, du weißt
in
ja,
Kenia meine
auch.
Mail auf und meine Mutter schreibt mir, wie ist es da unten so? Gibt es noch Nashörner? Das ist großartig.
Also cool.
Wir sind auch in Kontakt, wenn ich dann irgendwo am Ende der Welt gerade herumdrehe.
Aber man hat es natürlich plötzlich auch im Hinterkopf. Ne? Sonst wusste man, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen frei habe, ich komme vielleicht eine Woche davon nach Frankfurt, wir verbringen Zeit so wie früher und jetzt ist es vielleicht etwas, was man ständig auch im Herzen und im Kopf dann bei sich trägt?
Ja, und natürlich, sie ist fragil, sie hat 40 Kilo. Die Frage ist auch, wie lange hält sie noch durch? Sie ist im Moment guter Dinge, aber das kann auch ganz schnell vorbei sein. Das weiß sie, sie geht da ganz klar damit um. Sie sagt, aber sie freut sich auch darauf, wieder mit Vater zusammen zu sein. Also meine Mutter macht sich da gar nichts vor.
Wie funktioniert das, dass Geschwister funktionieren in so einer Situation? Jeder hat sein eigenes Leben, der eine vielleicht mit Kindern, der andere ohne, der eine beruflich am Ort der Eltern, der andere an einem anderen Ort, du sogar mit internationalem Standort eben auch in Los Angeles oder nationalem mehr in Süddeutschland, in Bayern. Wie geht das dann?
Also Regel Nummer 1, nimm Leute so, wie sie sind.
Wichtige Regel, dreimal unterstrichen.
Also wir auch, ich weiß, es ist wahrscheinlich in jeder Familie so, wir sind extrem unterschiedlich, meine Geschwister und ich. Und es gäbe theoretisch jeden Grund für jede Menge Reibereien, weil wir auch unterschiedliche Vorstellungen haben, wie wir mit der Mutter umzugehen haben, wie man sein Leben lebt. Aber wir haben uns auf eine großartige Weise arrangiert.
Einer davon ist Profi, deine Schwester ist
Profi,
ja Krankenschwester.
Was gelegentlich das Problem ist, weil wenn du das dein Leben lang gemacht hast, und meine Schwester ist schon lange in der Palliativmedizin tätig, dann wird natürlich jeder alte, bedürftige Mensch schnell zum Patienten. Und da gehen mein Bruder und ich natürlich anders damit um. Es ist ganz toll, dass wir sie haben, weil wir sind natürlich Dilettanten, was Pflege betrifft. Auch wie geht man mit jemandem um, der nach 60 Jahren Ehe seinen Partner verloren hat. Das macht meine Schwester sehr professionell. Das ist einerseits ein Geschenk und andererseits natürlich für meine Mutter auch manchmal hart, weil es ist dann doch eine Mutter-Tochter-Beziehung. Aber wir haben einfach gelernt, dass jeder sein Ding macht. Aber wenn es brennt, dann stehen wir alle da wie eine Eins. Das ist ganz wichtig.
Also ein gemeinsames Ziel formulieren, dass es der Mama gut geht und dann eigene Eigenarten, Interessen, Nörgeln am anderen zurückstellen.
Bitte zurückstellen.
Ganz klare Warnung hier von Hannes Jenicke, klare Worte. Schauspieler, Dokumentarfilmer, Buchautor, neues Buch, Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche, darüber reden wir gleich. Warum wir dringend Helden brauchen, wer für dich ein Held ist. Und wir müssen, machen wir vielleicht jetzt gleich, über den neuen Dokumentarfilm sprechen. Thema Nashörner, du hast es gerade schon angesprochen. Unser Gast heute an diesem Sonntag ist Hannes Jenicke. Und heute leuchtet der ganze Tag, der 28. Mai ist einfach ein super Sonnentag und sowieso gut, weil wir heute beim HR3 Sonntagstalk einen tollen Gast haben, Hannes Jenicke. Und als Schauspieler, Autor, aber eben auch als Dokumentarfilmer ist er kreativ immer wieder unterwegs, zum Beispiel auch im ZDF mit der Doku-Serie Hannes Jenicke im Einsatz. Diesmal im Einsatz für die Nashörner. Und dabei geht es Richtung Asien. Und in Asien, oder viele von uns, die asiatische Küche mögen, die verbinden ja mit der asiatischen Küche Schärfe. Aber Hannes, warum sind denn in Asien manche Menschen so scharf auf das Horn vom Nashorn?
Es ist wahrscheinlich das teuerste Material, was im Moment auf dem Weltmarkt zu kaufen ist. Es ist teurer als Gold, Platin, Diamanten. 1 Kilo geriebenes Nashorn geht in Asien für etwa $65.000 über den Tisch.
Und was kann geriebenes Nashorn?
Gar nichts. Es ist genauso nützlich wie an deinen Nägeln herumzukauen oder Haare zu verzehren. Also es ist 100% Keratin, aber es gibt asiatische Völker, allen voran die Vietnamesen und Chinesen, die halt glauben, im Sinne der traditionellen Medizin, dass es Krebs heilt, Arthritis heilt, Gelenkschmerzen heilt, gut ist gegen Kater, dass es potent macht. Und selbst wenn du diesen Asiaten erklärst, es ist wirklich wie Nägel kauen. Die sagen dir dann ins Gesicht, ja, bei euch hilft das nichts, bei euch Langnasen, aber bei uns hilft das. Es ist Nashornhandel, längst verboten, sowohl in China als auch in Vietnam. Aber der Schwarzmarkt ist natürlich dadurch überhaupt erst recht explodiert.
Wie funktioniert denn dann dieser Schwarzmarkt? Es sind ja keine Kleintiere, die du einfach töten kannst. Wie geht das dann?
Also den afrikanischen Teil habe ich schon gedreht. Und es leben in Kenia die drei letzten nördlichen Breitmaul-Nashörner. Das ist ein alter Bulle, zeugungsunfähig. Zwei Kühe, beide auch zeugungsunfähig. Den hat man zwar Stammzellen, Eizellen, Sperma abgenommen. Diese drei Tiere werden rund um die Uhr von zwei schwer bewaffneten Soldaten.
Drei Tiere gibt es davon?
Drei Tiere. Jedes Nashorn hat zwei Soldaten, die rund um die mit einer deutschen G3 daneben stehen und dieses Tier bewachen. In Paris ist vor 6 Wochen in einen Zoo eingebrochen worden und ein Nashornbulle namens Vince wurde nachts geschlachtet, das Horn wurde abgesägt. In Osnabrück sind sie vor einigen Jahren in ein Naturkundemuseum eingebrochen, wo ein 1896 ausgestopftes Nashorn stand. Da wurde eingebrochen, dem wurde das Horn abgesägt. Das ist halt ein unfassbar wertvoller Rohstoff in Asien.
Verarbeitet der Markt den dann am Ort des Geschehens oder gibt es dafür ein Land, wo das dann auch hintransportiert werden muss? Das heißt, du hast ja auch wieder Zoll, du hast doch noch eine weitere Schranke.
Also leider ist es so klein im Gegensatz zu Elfenbein, also Stoßzähnen für Elefanten, dass du es im Handgepäck schmuggeln kannst. Es wird wie verrückt rausgeschmuggelt, hauptsächlich aus Maputo, Mosambik, Zimbabwe, Südafrika, bisschen Kenia, bisschen Namibia, wird nach Asien verschippert und dort wird es verrieben und dann weiter vertrieben. Das Problem ist natürlich auch die Armut in Afrika, dass du, wenn du ein Monatsgehalt hast, sagen wir von $30 bis $40 pro Monat in Ländern wie Mosambik, Zimbabwe, wenn die Chinesen einem afrikanischen Syndikat $10.000 für einen Abschuss bieten und das komplette hauen, dann werden arme Leute anfällig. Das andere Problem ist mittlerweile, es ist so rar geworden, dass es ein Statussymbol ist. Also ein reicher Chinese stellt sich dann das komplette Horn in einer Glaskiste in sein Regal, um seinen Wohlstand zu demonstrieren. Das ist ein Teil des Films. Ein anderer Teil ist, dass wir in Deutschland immer noch kein Wildtierverbot in Zirkussen haben. Das Zirkus Krone scheucht bis heute einen riesen Nashornbullen namens, Zavo durch die Manege in so einem Glitzerfummel, wo ich denke, echt? Wir reden die ganze Zeit darüber, dass die Afrikaner doch bitte mal was tun sollen für ihre Nashörner, Elefanten, Löwen, Geparden. Und wir halten es immer noch für legitim, die als Unterhaltungsobjekt durch die Manegen zu scheuchen.
Und wo muss man dann ansetzen? Wo muss sich etwas ändern? Weil es gibt ja in Afrika diese großen Naturschutzgebiete, die ja über Grenzen hinweg, wo sich die Völker auch nicht immer gut verstehen, sogar funktionieren, damit man den Durchgang für die Tiere tatsächlich garantieren kann. Muss sich etwas in Afrika ändern? Muss sich etwas in China ändern? Wo fängt man an?
Also ich glaube, erstmal brauchen wir ein Sanktionierungsprinzip. Ich meine, wir machen ja irrsinnige Geschäfte mit China und Vietnam. Ich glaube, da muss man immer dran knüpfen, geht mit Natur anders um. Wir brauchen ein Trophäenimportverbot für deutsche Großwildjäger. Du kannst bis heute völlig legal nach Afrika reisen, dir Nashorn ballern, einen Elefanten ballern, einen Löwen ballern und die Trophäe nach Deutschland mitbringen. Denen geht es ja nur um die Trophäe. Du kannst als Deutscher eine Jagdreise nach Kanada buchen, einen Eisbären schießen und das Fell als Dekorationsobjekt oder Haushaltsware
einführen. Und dann geht es über den Zoll hinweg, das ist erlaubt?
Das ist erlaubt, mit CITES-Papieren ist es erlaubt. Also wir brauchen, der Gesetzgeber muss handeln. Wir müssen durch diese unglaublich armen Länder in Afrika auch so auf die Füße helfen, dass nicht ganze Bevölkerungsschichten anfällig sind für illegale Tätigkeiten. Weil solange in Mosambik gehungert wird und in Ländern wie Zimbabwe, wird da gewildert werden, wenn du zwei Kinder ernähren musst. Und du hast keine Ahnung mehr, wo du das Essen herkriegst, dann wirst du auch anfällig für jemand, der sagt, pass auf, schieß mir den Elefanten, schieß mir das Nashorn oder hol mir die Löwenknochen.
Gut, deswegen versucht man ja in diesen Naturschutzgebieten Ranger auszubilden, die Kinder zur Schule zu schicken, aber das Honorar ist natürlich nicht vergleichbar mit der Summe, die du bekommst, wenn du illegal...
Das erstaunlich ist, in Ländern wie Kenia, Botswana funktioniert es ja. Die wissen ganz genau, dass ihre wichtigste Einnahmequelle ist der Fotosafari-Tourismus. Die verdienen am lebenden Tier viel mehr als am toten Tier. Wenn das ein Land mal verstanden hat, dann läuft das ja.
Hannes Jerenicke, ein Mann der klaren Worte. Wann läuft das?
Wir haben noch keinen Sender, es läuft im Oktober.
Okay. Und was müsst ihr jetzt noch abdrehen?
Vietnam. Wir versuchen gerade Mittelsmänner zu finden, die uns vor Ort in diese ganzen Schwarzmärkte einführen. Das geht nur mit lokalen Umweltgruppen und Aktivisten.
Hannes Jerenicke ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Gleich sprechen wir über dein neues Buch. Titel: Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. Ein Plädoyer dafür, ein Held zu sein und nicht immer und dauernd mit dem Strom zu schwimmen und von der Kunst eben auch mal zu widersprechen. Bei uns gibt's ja sonntags immer 2 Stunden bei mir was auf die Ohren. Schön, dass ihr dabei seid hier beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute, Hannes Jerenicke, kennen wahrscheinlich die meisten von uns als Schauspieler, als Dokumentarfilmer. Im Oktober haben wir schon drüber gesprochen, gibt's eine neue Folge über Nashörner. Aber er ist eben auch Autor und Querdenker. Dein neues Buch heißt: Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. Und mit Herde sind natürlich nicht nur Tiere gemeint, sondern du wirfst einen ziemlich genauen Blick auf unsere Gesellschaft.
So unähnlich sind wir ja den Tieren nicht. Ich meine, die Herde ist ja zunächst mal eine sozial absolut notwendige Einrichtung, gerade für den Nachwuchs, für sozial schwache, kranke, alte. Die Frage sollte man ja immer folgen. Und wer kreiert unsere Herden und was haben wir für Leittiere? Also es ist sehr interessant, im Tierreich ist eigentlich das Leittier immer wahlweise die erfahrenste, ich sag mal Elefantenkuh, die klügste, älteste, erfahrenste. Bei Orcas, komplettes Matriarchat, ist es das älteste, erfahrenste Weibchen. Bei anderen Tieren, Silberrücken, Gorillas, ist es das Männchen. Aber die suchen sich immer den erfahrensten, klügsten und stärksten aus als Leittier. Da fragt man sich bei Menschen manchmal, ist Herr Trump wirklich das beste Leittier? War Herr Berlusconi das beste Leittier? Ist Herr Seehofer in Bayern wirklich das beste Leittier, was wir finden können? Da habe ich mal drüber nachgedacht.
Und die
gedacht.
Liste ist ja lang, ne? Putin, Erdogan und so weiter. Kaczynski, da kann man ja immer noch mal
Orban,
weitermachen. Ja, genau,
Orban. Also, und da sagen wir mal, die Frage, wann man in der Herde bleiben sollte, die ist ja manchmal großartig, auch wichtig, und wann man bitte ausscheren sollte.
Okay, also Herde bietet auf der einen Seite Schutz, aber auf der anderen Seite geht es in dem Buch ja auch darum, einfach zu sagen, was will ich, was sind meine Werte, decken die sich vielleicht noch mit der Herde? Und wenn man ausschert, bist du natürlich dann erstmal isoliert, du bist alleine. Wenn du aufstehst und sprichst, dann ist das ja auch oft unbequem. Wie stärkt man da ein bisschen das einzelne Tier in der Herde?
Also ich glaube, wir brauchen mehr Individualismus, wir brauchen mehr Querdenker. Wir sind ja ein Land, was schon in frühester Kindheit um die Ohren kriegt. Das macht man nicht. Sowas zieht man doch nicht an. Was denkt denn da der Nachbar? Was sagt denn da der Chef? Wir sind ja ein erstaunlich obrigkeitshöriges Land. Und wenn man viel reist, was ich ja zum Glück darf, dann stellt man fest, dass andere Länder da sich ganz anders gestrickt sind.
Reichen. Was siehst du denn, wenn du zurückkommst, weil du gerade sagst, du bist so viel unterwegs? Wie ist dein Blick auf Deutschland?
Also ich bin erstmal sehr gerne hier. Es ist mein Heimatland, ich bin hier geboren, es ist meine Muttersprache, meine Familie ist hier. Aber wir sind natürlich ein Land von Konformisten. Und wir machen es Querdenkern wirklich schwer.
Woran machst du das fest?
Das fängt mal an, ich sage mal ein Beispiel, du gehst mit einem Filmstoff zum Sender. Da kriegst du zwei Sätze um die Ohren. Sowas haben wir noch nie gemacht, oder? Das haben wir aber immer so gemacht. Also es gibt diese zwei
Totschlagsargumente. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich die Sätze natürlich auch kenne.
Das kann ja aber auch bevor, ich meine, ich finde, der VW-Skandal ist ein klassisches Beispiel für ganz schlimmen deutschen, für Obrigkeitshörigkeit, Hierarchie-Denken. Da gibt es also ein Management, Herrn Piech, Herrn Winterkorn, die einen irren Druck machen, wo über Angst regiert wird und dann wird halt wirklich hochgradig illegal irgendwie beschissen, um den Chef glücklich zu machen. Toyota als Nummer eins der Autobauer zu überholen. Und nebenher wird das Volk und die Natur vergast. Das ist wissentlich, absichtlich wirklich Schädigung von Natur und menschlicher Gesundheit. Und sowas darf halt nicht passieren. Da hätte irgendjemand die Möglichkeit, den Mut haben müssen zu sagen, Herr Chef, Winterkorn, das machen wir nicht. Es gab Mails bei Audi, da stand drin, also die amerikanischen Abgaswerte werden wir ohne zu bescheißen nicht schaffen. Da muss jemand aufstehen und sagen, nee, stopp.
Weil viele haben es gewusst. Es gibt ja immer wieder diese
alle
kleinen Etappen. Es gibt die viele, viele Schritte. Alle haben geschwiegen, alle haben es gewusst. Und hinterher sagt wieder keiner, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, haben wir gar nicht.
Keiner steht vor Gericht, keiner wird belangt. Und wenn, bezahlt der kleine Mann. Also Herr Müller entlässt jetzt 30.000 VW-Mitarbeiter, um diesen Abgasskandal irgendwie zu finanzieren. Zahlen tut es der kleine Schrauber. Und das ist der eigentliche Skandal. Und ich glaube, wir müssen auch Querdenkern und Nonkonformisten mehr Raum geben und vielleicht mal hinhören. Und wir bejubeln ja alle Steve Jobs und Larry Page und Sergey Brin und diese ganzen Silicon Valley
Genies. Alles in Amerika.
Und alles totale Querdenker. Alles, also wenn du die Biografie von Steve Jobs liest, der Mann hätte in Deutschland keinen Fuß auf den Boden bekommen, geschweige denn Sergey Brin oder Larry Page, die Gründer von Google. Ich finde es total spannend, dass es Länder gibt, die Individualismus, Nonkonformismus, Querdenken wirklich fördern und wertschätzen. Und bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt.
Und bei uns, was passiert dann mit solchen, die so sind, die also anders sind, die andere Vorschläge haben, die auch anstrengender sind, die neugierig machen, die mich ja immer faszinieren?
Du musst dann den totalen Alleingang wagen. Ich sage mal Til Schweiger. Til Schweiger bin der von der Branche grundsätzlich geschnitten. Der gewinnt nie irgendwelche Preise, der ist ja viel zu kommerziell. In Wirklichkeit einfach nur zu erfolgreich. Da kommt das deutsche Neidphänomen dazu. Du musst dann wirklich selber produzieren, selber schreiben, selber inszenieren, selbst du musst es komplett im Alleingang machen. Wenn du
die Zügel in der Hand hast, kannst du auch die Regeln bestimmen.
Wenn du die Kraft, die Energie, den Mumm hast eines Til Schweiger. Andere werden untergehen. Ich lese ständig fantastische Drehbücher, die nie verfilmt werden.
Du nennst das, ich muss noch mal gucken, den deutschen Triathlon, glaube ich, eben auch.
Neid,
Missgunst und Schadenfreude.
Also wir freuen uns ja auch diebisch, wenn jemand dann auf die Fresse fällt. Und wir lassen Helden ja eigentlich gar nicht zu.
Ist das typisch deutsch?
Ich glaube ja. Ich habe es die letzten Jahre, also wenn ich dieses Buch vorbereitet habe, mal so ein Geschäftsspielchen gespielt und habe mal so Bekannte überall auf der Welt gefragt, wer sind denn für dich so Vorbilder, Helden, moralische Instanzen? Da knattern die Amis dir sofort nach dem Mund, die Engländer, die Italiener, die Franzosen in Deutschland, große Stottern. Dann kam immer so, da war er noch im Amt, ja, also vielleicht der Joachim Gauck, ach, der ist aber so eitel. Oder, ja, Margot Kessmann ist irgendwie schon eine Ja, aber die ist so bis auf ein Auto gefahren. Also es war immer total interessant. Oder selbst wenn tote Helden kamen, wie Willy Brandt, ja, aber das war ja ein Womanizer und der war ja eigentlich erstmal...
Wir machen die, demontieren
wir
unsere
immer
Helden?
Den Fussel auf der weißen Weste. Das ist das Erste. Dass Helden ganz normale Menschen sind, will ja keiner hören. Und Bernard Shaw hat mir den großartigen Satz gesagt, you need to be a coward to be a hero. Du musst auch ein Feigling sein, um ein Held zu sein. Also ich finde es total interessant, wie wir mit unseren Helden umgehen und vor allem welche Helden wir hochjatzen. Also ist Heidi Klum wirklich ein Vorbild für unsere jungen Frauen? Das möchte ich mal laut in Frage stellen.
Da müssen wir gleich mal klären, wie wird man ein Held? Ja, weil das kann ja jeder sein. Das heißt, du sprichst ja in deinem Buch auch davon, wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, dass es jetzt nicht darum geht, eine große politische Karriere anzustreben, sondern jeder von uns im Alltag, im Kleinen, kann ein Held sein. Hannes Jenicke beim HR3 Sonntagstalk. Heute beim HR3 Sonntagstalk mit unserem Gast des Tages, Hannes Jenicke, reden wir über dein neues Buch, Wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche. Untertitel, warum wir dringend Helden brauchen. Aber wie wird man denn ein Held? Das würde ich ganz gerne von dir wissen. Schaffen wir das alle in unserem ganz persönlichen Umfeld? Wo kann jeder von uns etwas tun? Im Großen und im Kleinen. Kann das jeder eigentlich ein Held werden?
Natürlich. Die besten Beispiele sind wie letztes Jahr dieser arme Rentner, der, glaube ich, in Essen in dem Vorraum einer Bank in Ohnmacht gefallen ist.
Und stimmt, wo keiner geholfen
dann
hat.
Dann sieht man auf dem Video der Bank, dass da x Leute drüber steigen, ihr Bargeld ziehen und wieder rausgehen. Und es dauert, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, bis irgendeiner diesem Mann hilft. Es war ein sehr gut angezogener Rentner.
Großer und selbst wenn er nicht gut angezogen ist.
Riesenunfall letztes Jahr auf der Autobahn in NRW, wo wirklich Verletzte auf der Straße lagen. Und man sieht auf Videos, wie die Leute auf über die Standspur herumkurven, anstatt zu helfen. Jeder, der da anhält und hilft, ist schon ein Held. Also man muss ja nicht Willy Brandt werden oder ich sag mal Philipp Lahm oder Manuel Neuer. Ich glaube, der Alltag bietet uns jeden Tag Möglichkeiten, uns mit Haltung und einer gewissen Moral zu benehmen.
Aber das heißt ja auch, wenn in der Klasse, wenn am Arbeitsplatz, wenn irgendein Gag gemacht wird, der dir nicht gefällt, der vielleicht schwulenfeindlich ist, der antisemitisch ist, der rassistisch ist, du musst den Mund aufmachen, du musst sagen, nee, das geht mir zum Beispiel zu weit. So kannst du ja auch ein kleiner Held werden.
So fängt das an. Wenn jemand gemobbt wird in der Schule, im Job, dann steh auf und mach die Klappe auf.
Wovor haben wir Angst?
Also in Deutschland ist es schon aus der Masse ausscheren, auffallen. Es ist ja auch irre. Also ich saß letztes Jahr bei Mario Barth in seiner Deckt-Auf-Show und da die gesamte erste Reihe, da waren bestimmt 40 Frauen, hatten die gleiche Jeans an, die über dem Knie zerschnitten war. Also irgendein Modeladen sagt, das ist jetzt angesagt und dann ziehen wir uns alle so an. Es ist schon erstaunlich, wie konform wir gerne sein möchten. Aber da müssen wir doch mal raus.
Wann fangen wir denn dann an, das wieder zu leben und den anderen nicht immer zu beurteilen? Darum geht es ja auch bei... Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. Also es geht ja auch darum, nicht immer zu sagen, oh, der sieht aber so aus, der macht aber das. Oder nochmal den Fussel, wie du es selber sagst, auf der weißen Weste herauszupicken.
Vergrößern. Ja. Ganz ehrlich, ich bin da guter Dinge, weil wenn du jetzt mit echt jungen Leuten redest, die sind schon völlig anders. Also ich habe jetzt ganz oft natürlich Filmkinder, irgendwo zwischen 15 und 25, wenn du fragst, wo kommt eigentlich dein bester Freund her? Dunkelhäutig. Ja, weiß ich nicht. Die wissen nicht mal, ob die aus Nigeria, Ghana, Eritrea, das ist denen auch egal. Also ich glaube, es wächst jetzt auch dank des viel beschimpften Multikulti eine völlig neue Generation nach. Und ich glaube, dieses, das macht man nicht und das darfst du nicht. Und Kinder da und so sagen, jetzt lach nicht so laut, pst, pst, pst. Ich glaube, das wird sich auch ändern.
Jede Gruppierung, jede Liberale, jede Rechtsnationale, jede Sozialistische hat ja ihre eigenen Helden. Welche meinst du?
Also ich habe eine ganze Liste meiner persönlichen Helden auf. Das sind zum Teil sehr prominente Menschen, wie der letztes Jahr verstorbene Götz-George, von dem ich auch wahnsinnig viel lernen durfte. Aber ich habe auch meinen Lieblingstaxifahrer drin, den ich mir immer buche. Ich habe meine ehemalige Nachbarin in Köln drin, die eine so großartige, in ihren hohen 80ern lebende Dame ist. Also ich habe jetzt mal einfach so alle Menschen, die mir aufgefallen sind, als meine ganz persönlichen Helden aufgelistet. Das sind zum Teil Leute, die nie im Leben eine Plattform gehabt haben, haben werden. Und das sind zum Teil natürlich Prominente. Ich habe Jane Goodall drin, die berühmte Schimpansenforscherin, Primatenforscherin. Es ist auffallend, wenn man die Augen mal aufmacht. Es gibt so viele Leute mit Haltung, die man auch als Leuchtturm, als Orientierung benutzen kann.
Hast du denn das Gefühl, dass deutsche Prominente jetzt deiner Generation und der Jüngeren, der Musiker, der Models, der Schauspieler, dass all die ihre Stimme erheben? Könnte das ein bisschen mehr sein? Man denkt irgendwie an Wolfgang Niedecken, ja, der ja Hintern hoch, Arschuh, Zeng auseinander, Ray Garvey.
Anke Engelke, Peter Maffay, es gibt ja großartige, wirklich toll engagierte Leute. Dass Anke Engelke seit, ich weiß nicht, 15 Jahren die Botschafterin für Aktion Medeor ist, die Leute wissen ja nicht mal, was es ist. Was Niedecken treibt, weiß kaum jemand. Das weiß jeder, es war der Bab-Sänger und der Kopf vom Bab. Das wird auch in den ausländischen Medien anders gefeiert. Wenn Clooney sich im Südsudan engagiert, dann ist das in den amerikanischen Medien präsent.
Eine Meldung. Mhm.
Bei uns wird das eher der Gutmensch. Dass Ray Garvey höchstpersönlich durch den Amazonas tingelt und dort Wasserreinigungssysteme für indigene Indianerstämme verteilt, weil dort die Goldminen das gesamte Trinkwasser vergiften, darüber liest du nichts. Das hat auch mit uns Medienmachern zu tun. Dass wir lieber den Skandal abfeiern.
Ja, woher kommt denn immer diese negative Grundhaltung? Das beschreibst du ja auch in deinem Buch.
Wir sind die einzige Sprache der Welt, die Gutmensch zum Schimpfwort gemacht hat. Niemand schimpft über schlechte Menschen. Herr Maschmeyer kann tausend von Rentnern die deutsche Altersvorsorge wegzocken, sitzt auf einer Vox-Show mit dem Titel, wie heißt es, in der Höhle des Löwen,
ja, ich weiß, Höhle
und wird da gefeiert. Mhm. Wir feiern die falschen Leute.
Woran liegt das denn?
Wer,
also
noch,
gehst
wer
du dieser
Neudeck
Frage
ist?
Nach?
Ist Neudeck gestorben, vielleicht letztes Jahr? Ich weiß es nicht genau. Kap Anamur, eine der großartigsten NGOs, die Deutschland je gegründet hat, den kennt doch keiner mehr. Das liegt auch an uns Medien und vielleicht auch, weil diese Leute uns ein schlechtes Gewissen machen. Wenn du dich nämlich gar nicht engagierst, wenn du einfach deinen Arsch nicht hochkriegst, dann ist so jemand, der sich so engagiert wie ein Ray Garvey, wie ein Niedecken, ein Neudeck, die sind natürlich dann auch eine Provokation.
Okay, dann sind es die, die einem oder uns dann nochmal den Spiegel vorhalten und sagen, ein Einzelner kann ja was machen, ein Einzelner kann etwas verändern.
Jeder kann was
Jeder
machen.
Einzelne von uns. Und dafür musst du keinen prominenten Namen haben.
Ganz im Gegenteil. Uns wird es ja leicht gemacht. Wenn ich nach einem Umweltfilm mache, ist ja die ganze Presse schon am Start. Sagt, diejenigen, was drin sind jetzt schon. Aber das kannst du in deiner Nachbarschaft machen. Das kannst du in deinem ganz normalen Alltagsleben machen.
Wenn ich das Buch gelesen habe, Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen. Was glaubst du, was macht das dann für dich als Autor? Was wäre für dich ein tolles Gefühl vielleicht, was es mit dem Leser macht?
Dass man Andersartigkeit, Andersdenken ein bisschen mehr toleriert, dass wir nicht immer erstmal den Makel suchen, dass wir ein bisschen besser gelaunt durchs Leben gehen. Wir sind einfach manchmal eine fürchterlich miese, petrige Nation.
Im Land der hängenden Mundwinkel, ja.
Ja, wir sind aber auch das Volk der Dichter und Denker. Mhm. Und das vergessen wir gerne. Jetzt sind wir das Land von Dieter Bohlen und Heidi Klum, das kann man wieder ändern.
Ein Mann der klaren Worte bist du ja und eindeutige Haltung. Schauspieler, Dokufilmer, Buchautor, gleich geht's weiter mit dir. Im HR3 Sonntagstalk. Unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk ist Hannes Jenicke. Ich bin Bärbel Schäfer und Hannes ist ja Schauspieler, daher kennen wahrscheinlich die meisten von uns ihn. Er ist aber auch jemand, der sich engagiert als Dokumentarfilmer, als Autor, zum Beispiel über den Tierschutz, der sich einmischt, der eben nicht schweigt, wie vielleicht viele von uns, der sich immer wieder jemand ist, der den Mund aufmacht. Woher kommt das eigentlich bei dir, Hannes?
Das hat sicherlich mit meiner Erziehung zu tun. Meine Eltern waren beide überzeugte, sehr leidenschaftliche und aktive Sozialdemokraten, waren ausgesprochen engagiert.
Also Politik sozial war auch ein Thema bei euch zu Hause am
Ende. Und vor allem auch anderen Leuten helfen. Wir waren so eine Art, das habe ich geschrieben, wir waren eine Hotel Garni für Leute, die entweder kein Geld hatten, die gerade aus dem Ostblock rausgemacht hatten und sich irgendwie versucht, im Westen niederzulassen. Meine Mutter war immer ein ungewöhnlich sozialer Mensch. Was wir selbst als Familie nicht verbraucht haben, wurde gespendet. Also ich bin schon so aufgewachsen.
Also braucht man diese Vorbilder auch im engsten Familienkreis, glaubst du?
Braucht
Oder kann
man
das
nicht.
Auch der Lehrer sein, kann ein bester Freund sein?
Ich hatte Lehrer, die mich sehr geprägt haben. Ich war ja ein leidenschaftlicher Sportler. Also ich hatte auch Trainer, die mich sehr geprägt haben. Die auch wirklich jenseits der Leistung, bist du schnell genug, bist du hoch genug, einem beigebracht, was ein Team ausmacht und wie man im Team lebt, denkt, funktioniert. Also ich hatte ganz tolle Leitbilder. Ich hatte, wie gesagt, meinen ersten Film habe ich mit Götz George gedreht und ich habe, glaube ich, von keinem Menschen im Filmbereich so viel gelernt wie von George. Und es hat ja auch damit zu tun, dass der ein sehr gebender, aufmerksamer Mensch war, der gesagt hat, so den kleinen Theaterfuzzi nehme ich jetzt mal in die Hand und zeig dem, wo der Hammer hängt. Also ich habe auch immer unverschämt viel Glück gehabt. So.
Ja, man muss das aber auch erkennen. Ja, man muss auch zugreifen dann in diesem Moment. Und du hast ja nochmal gesagt, wir haben ja viele Prominente auch in unserem Land, Ulrike Volkerts, Til Schweiger, Wolfgang Niedecken, die sich einmischen, die ihre Stimme eben auch tatsächlich erheben. Aber trotzdem gibt es ja immer noch viele, die auch schweigen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf dieses Schweigen. Warum es so vielen so schwer fällt, dann eben doch die Stimme gegen Unrecht und gegen Ungerechtigkeiten zu erheben. Woran liegt das?
Bequemlichkeit, Feigheit, Angst anzuecken, mittlerweile Angst vor dem Shitstorm, fragt man Till. Also ich habe Shitstorm abgekriegt, da muss ich tatsächlich zur Polizei gehen, weil plötzlich meine PR-Agentin Morddrohung bekommt. Also das hat sicherlich auch damit zu tun, das Netz ist natürlich ein gefährliches Instrument geworden. Aber es gibt diesen großartigen Satz, es ist gar nicht die Frage, ob Böses geschieht und wer Böses veranstaltet, sondern wie viele Leute es gibt, die dabei zugucken und nichts sagen.
Das sind doch dann immer mehr, als man denkt. Ne?
Dass das Dritte Reich hat überhaupt nur so funktioniert.
Veränderst du dann dein Verhalten? Also wenn so etwas passiert wie jetzt jetzt mit der Managerin als Beispiel oder dir gegenüber, andere Prominente erfahren das ja auch. Macht das etwas mit dir? Weil viele schreiben ja mittlerweile nicht mehr anonym, sondern nennen ja vollen Namen, volle Adresse.
Also du weißt ja, woher der Hass kommt. Shitstorms haben mich wirklich irritiert und auch wirklich, also ich dachte, was haben die denn so? Mittlerweile, entschuldige, geht es mir echt am Gesäß vorbei. Weil Leute, die Zeit haben, am Computer zu sitzen, rund um die Uhr und Gift zu verspritzen, die sollte man echt ignorieren. Das ist so destruktiv. Eine Dunja Halali, eine Anja Reschke, das sind ja Frauen, die kriegen Shitstorms, sowas kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Auch an unter der Gürtellinie, unter Niveau, vulgär, so, das musst du ignorieren.
Und der hasst, muss ja 24 Stunden mit seinem Hass leben.
Ja, das finde ich immer schrecklich. Das sind so unansehnliche Männer, die zwischen Porno-Webseiten und Shitstorm hin und her dackeln und dann ihr Gift absondern. Und oft können die ja nicht mal richtig recht schreiben. Also das Auffallende an den Shitstorms ist, dass ja oft die Rechtschreibung gotterbärmlich schlecht ist. Und dann merkst du auch, dass das jetzt nicht unbedingt immer die hellsten Dichter in der Kirche sind, die dort ihren Shitstorm veranstalten.
Und das heißt, also nicht zu klein machen, nicht zu viel Angst haben, sich nicht wegducken, all das gehört natürlich dazu, wenn man ein Held sein will, wenn man aufsteht, wenn man sagt, ich mische mich ein und möchte eigentlich, dass diese Gesellschaft, in der ich lebe, mein kleines, mein großes Umfeld, ein besserer Ort wird. Haben wir uns da schon verändert?
Also ich denke, Tutsche Albayrak oder wie sie hieß, war ein Musterbeispiel, Dominik Brunner, es gibt ja Leute, die wirklich Haltung zeigen und Rückgrat zeigen. Manchmal zahlen sie mit dem Leben, wie in diesen beiden Fällen. Aber ich glaube schon, dass es immer Leute gibt, die Haltung haben. Es war interessant, ich habe dann während des Schreibens mal das Wort Haltung gegoogelt. Da kam ausschließlich Orthopädisches. Also am Schluss habe ich bei dem Wort Haltung nur gefunden, Petsibälle, Osteopathie, Pilates, Yoga. Dann habe ich Google eine zweite Chance gegeben, habe innere Haltung gegeben. Dann geht es nur noch um Erfolg haben, wie mache ich am besten Karriere. Erschreckend ist das, wenn der deutschen Sprache Haltung nur noch medizinisch verstehen. Und nicht mehr als Geisteshaltung. Ich glaube, wir müssten auch unseren Kindern schon ab frühestem Alter Rückgrat beibringen. Dass es nicht schadet, wenn man die Klappe aufmacht, wenn man eine Haltung bezieht, wenn man eine Position hat.
Wenn man dann laut ist, kann es ja auch passieren, dass du nicht mehr lange allein bist. Kann ja auch sein, dass dir dann andere folgen und dass du Unterstützung bekommst.
Oh ja, ich sage, Obama war ein großartiges Beispiel. Kein Mensch hat den Amerikanern noch zugetraut, dass die einen Schwarzen zum Präsidenten machen. Die Herde war gewaltig und hat gewonnen zweimal. Gut, jetzt haben wir genau das Gegenmodell, jetzt haben wir einen Trump, wobei auch dem kann man ja Positives abgewinnen. Also selten, glaube ich, ist an normalen Restauranttischen in privaten Runden wieder so politisiert worden wie jetzt. Also ich bin ja mittlerweile ganz dankbar, dass wir einen Trump haben, weil er wirklich Leute auch wieder hinterm Ofen vorholt.
Hannes Jenetke, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und Hannes Jenetke, der hier den O-Saft lecker vor sich hin trinkt, ist vollgepumpt mit Vitaminen. Schauspieler, Umweltaktivist, Buchautor und Familienmensch. Wir haben heute drüber gesprochen, ist zurzeit viel in Hessen in der Nähe von Frankfurt, pflegt die Mama zusammen mit den beiden Geschwistern. Und lieber Hannes, wir haben zum Schluss immer unseren Fragenhagel. Ich fange Satz an und wenn du Lust hast, kannst du den beenden, wenn du keine Lust hast. Kannst du aus der Herde austreten und sagen, nee, mach ich nicht.
Ich versuch's mal.
Meine liebste Rolle ist?
Die als Surfer.
Als Surfer, echt? Bist du mit Segel oder Wellen?
Wellenreiter.
Echt?
Aber oh, ich segle ja auch nicht kalt. Ich wäre gerne ein richtig, richtig toller Surfer, der Riesenwellen abreitet. Aber ich surfe mit großen.
Und was machst du? Du machst dann nur die Kleinen, die am Strand so.
Bei mir ist ab, sagen wir mal, 9 Fuß ist bei mir feier. 3 Meter ist.
Nein, das ist schon, aber nicht schlecht. Gute Drehbücher sind?
Eine Seltenheit und ein Genuss.
Gibt es noch richtig handgeschriebene Liebesbriefe eigentlich von Fans?
Nein.
Alles online.
Autogrammpost gibt es noch handgeschrieben, ansonsten ist es alles.
Am liebsten rauche ich.
Alles, was stinkt.
Richtig Wut bekomme ich.
Wenn ich irgendjemand von der AfD oder Pegida nur 2 Sekunden zuhören muss.
Donald Trump hat die USA verändert in eine Richtung, die ich
ganz bedenklich finde, weil er hat das Land total gespalten, aber er politisiert auch auf eine, ehrlich gesagt, positive Art. Also der politische Aktivismus hat unter Herrn Trump eine echte Renaissance.
Mein Lieblingsheld ist?
Bruce Springsteen.
Und der Dalai Lama bedeutet mir?
Ich habe ihn mehrfach interviewen dürfen, der ist eine absolute Lichtgestalt, eine Inspiration und also von dem kann man sehr viel lernen.
Ja, wir haben heute, glaube ich, auch viel mitgenommen aus der Begegnung mit dir, lieber Hannes. Ich empfehle nochmal dein Buch, Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen. Und den Podcast zur heutigen Sendung finden Sie wie immer gleich auf hr3.de. Euch allen einen schönen Sonntag. Jetzt übernimmt hier Matthias Münch.